dieser Anfang, geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Herzlich willkommen zum Gottesdienst am dritten Sonntag nach Trinitatis. Sie haben jetzt gerade was vermisst, dass nämlich unsere Orgel klingt. Die schweigt heute und das hat einfach den Grund, dass die Helge, die heute eingeteilt war aus familiären Gründen, kurzfristig absagen musste. Und dann war ich vor der Entscheidung gestanden. Singen wir a cappella, was widersinnigerweise ja ohne Kapelle singen heißt, oder gehen wir einen anderen Weg? Und nachdem das Lied 232 allein zu dir, Herr Jesu Christus, Wochenlied ist und es eine wunderschöne Kantate dazu von Johann Sebastian Bach gibt, habe ich sozusagen auf die Schnelle dieses wunderbare Orchester und diesen großen Chor engagiert, die uns heute Vormittag begleiten werden. Sie können sich also in diesem Gottesdienst, soweit es die Kirchenbänke zulassen, entspannt zurücklehnen und Bachs Musik auf sich wirken lassen. Ich wünsche uns nun allen einen gesegneten Gottesdienst.
Thank you.
Feier Gottesdienst und die Gottesnähe. Wir wollen, dass unser Leben gelingt. Viel zu oft erfahren wir, dass es Stolpersteine gibt, Schwierigkeiten, Gelegenheiten, in denen wir uns selber im Weg stehen. Selber im Weg zu uns selbst, selber im Weg zu den Mitmenschen, selber im Weg hin zu Gott. Und doch dürfen wir zu ihm kommen, seine Nähe suchen, ihn um Vergebung bitten, so wie der Zöllner am Tor, der damals sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott erbarme sich uns, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Und der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt. Er hat seinen eingeborenen Sohn für unsere Sünde in den Tod gegeben und um seinetwillen uns verziehen. Er hat allen, die an seinen Namen glauben, Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden und ihnen seinen Heiligen Geist verheißen. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir sind dein und wir bleiben dein, auch dann, wenn wir in der Fremde sind, selbst dann, wenn wir fühlen, als wären wir hinter Gottes Ferne. Denn wir wissen im Grunde unseres Herzens, du gehst uns nach, du gibst uns nicht auf, bis du uns gefunden hast. So sind wir bewegt von deiner unendlichen Güte, deiner Barmherzigkeit und Liebe. Und bitten dich, lass uns in deiner Nähe bleiben. Das bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die Epistel für den heutigen Sonntag lesen wir im ersten Brief des Paulus an Timotheus im ersten Teil. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erster alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Halleluja.
Mein Gott.
nahten sich Jesus allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber ihnen dies Gleichnis und sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Trasten. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der älteste Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen. Und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und ist wieder gefunden. Ehre sei dir, Herr.
Lob sei dir, O Christus.
So lasst uns nun gemeinsam und in Einheit mit der ganzen Christenheit auf dieser Welt unseren Glauben an den dreieinigen Gott bekennen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten und
Was waren die Interessen, dass drei Jugendliche entführt und ermordet wurden? Machtinteressen. Und wie viel Unglück ist da über drei Familien gekommen? Und die Retourkutsche? Ein anderer Jugendlicher entführt, getötet und wie die Autopsie gebracht hat, vermutlich noch bei lebendigem Leib verbrannt. Wer hat Interesse an solchen Dingen? Wer gewinnt davon? Und wer leidet darunter? Die darunter leiden, sind selten diejenigen, die die Suppe eingebrockt haben, sondern die löffeln es nur aus. Man könnte unendlich viele solcher Beispiele nennen, wo es nicht um die eigene Schuld, das eigene Verhalten geht, sondern um das Erleiden der Folgen des Verhaltens anderer. Wir erfahren es immer wieder, sogar viel weniger tragisch. Ich bin mal gespannt, zum Beispiel, wie das mit der Maut auf Deutschlands Straßen ausgeht. Das ist eine Interessenlage, mehr Geld in die Kasse zu kriegen. Also kommt die Idee, eben eine Maut. Gleichzeitig scheint es so, als wären unsere Interessen auch gewahrt, dass wir nicht mehr belastet werden. Und heute lese ich dann, na wunderbar, soll nicht nur auf der Autobahn gelten, sondern für alle und für jede Straße. Gut, bei einem solchen Ansinnen, dass man die Kassen zum Straßenbau füllt, das kann ich noch nachvollziehen. Und es ist vielleicht tatsächlich auch ein Akt der Solidarität, dann diesen Weg mitzugehen. Aber wir merken es immer wieder, wir sind in unserem Leben und unseren praktischen Vollzügen immer wieder abhängig von den Entscheidungswegen. Da gibt es viele Beispiele. Die Väter haben saure Trauben gegessen und den Kindern werden die Zähne stumm. Die, die Macht haben, wollen sie vergrößern und die, die unter dieser Macht stehen, müssen die Wege gehen und ertragen. Dann gibt es auch noch den anderen Gegensatz da drin, in diesem Satz allein. Die Väter, die Kinder. Ich weiß nicht, als was ihr jetzt uns seht. Alles Gruft ist. Oder Kompost ist. Gibt es ja diese schöne Einteilung. Ab 30 ist man Grufti, ne? Ab 40, 50, 60. Das steigert sich dann immer mehr. Ihr müsst auch aushalten, was eure Elterngeneration und Großelterngeneration eingebrockt hat. Ihr müsst es aushalten und ihr dürft es auch genießen. Denn nicht jeder ist saure Trauben, dass den Kindern die Zähne stumpf werden. Apropos Grufti. Da gibt es ja mittlerweile sogar eine Bewegung von jungen Leuten, die sich als Gruftis bezeichnen. Gott sei Dank schaut von euch keiner so aus. So. Total weiß geschminkt, Haare schwarz, Klamotten schwarz. Und manch einer von denen, so sagt man, schläft zum Vergnügen schon im Sarg. Da spricht eine gehörige Portion Hoffnungslosigkeit raus. Vielleicht ist so ein Verhalten dann aber auch seine Anklage an eine vermeintliche Zukunftslosigkeit, die dann die Väter, Großväter im weiteren Sinn hören, oder die Landesväter, welche Rahmenbedingungen habt ihr geschaffen, dass Kinder eine Zukunft haben? Da denke ich an G8 oder G9. Und dann denke ich mit Schmunzeln dran, dass ausgerechnet derjenige, der die Verkürzung des Gymnasiums so vorangetrieben hat, auf 8 Jahre, selber 10 Jahre gebraucht hat. Die Beweggründe waren nicht, um etwas für Kinder zu tun, ihren Weg, sondern um Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Wirtschaft früher Arbeitskräfte hat. Ich bin mal gespannt, ob sich was ändert oder ob da dann auch dieses Wort des Propheten Ezechiel weiterhin trägt, mit den sauren Trauben und den stumpfen Zähnen, ob in der dritten und vierten Generation nach einer solchen Entscheidung dann tatsächlich noch die Folgen sichtbar werden. In einer Generation gestresster Menschen, zu früh gestresster Menschen. Der Prophet redet da von der Gerechtigkeit Gottes in unserem Text. Das ist so eine Form von Gerechtigkeit, die wir aus unserer Geschichte irgendwo auch ableiten können. Gut ist gut, böse ist böse. Strafe, jawohl, aber nicht abgestuft, sondern gleich, es geht ans Leder oder es geht ans Leben. Wenn ich diesen Begriff der Gerechtigkeit Gottes dann ein bisschen weiterschaue, dann bekomme ich langsam wieder Luft. Denn die Gerechtigkeit Gottes ist anders als die der Menschen und sie ist auch anders letztlich als die, die Ezechiel da beschreibt. Denn ein Größerer nach ihm hat die Gesetze an diesem Punkt neu geschrieben. Dass diese Gerechtigkeit Gottes nicht so bedrohlich ist, wie sie noch bei Ezechiel beschrieben wird, sondern dass sie uns den Raum zum Leben öffnet, ins Licht und in die Weite führt. Dass die Gerechtigkeit Gottes eben nicht aus einem tödlichen Richtspruch besteht, dass Ursache und Wirkung, böse Tat und böse Folgen alles in einem unwandelbaren Zusammenhang stehen, unweigerlich eintreffen. Ezechiel selber deutet es am Ende schon an, sagt, ich will nicht den Tod meiner Geschöpfe, sondern auch der Sünder soll leben, aber etwas bewegen. Und es setzt sich letztlich fort in dem, was Jesus in die Geschichte der Menschheit mit eingebracht hat. Allein durch die Auferweckung des Gekreuzigten zeigt Gott nämlich, dass er nicht den Tod, sondern das Leben will. Und da wird dieser zwanghafte Zusammenhang von Schuld und Strafe, so wie wir ihn kennen, aufgebrochen und ersetzt durch Verzeihen und sogar Vergessen. Es soll der Übertretungen nicht mehr gedacht werden. Bei Ezechiel nur. Es soll der gerechten Taten nicht gedacht werden. Diese ausweglose Einbahnstraße, die von bösen Ursachen zu zwangsläufig tödlichen Wirkungen führt, die bekommt Auswege, bekommt Wendemöglichkeiten, Umkehrmöglichkeiten zum Leben. Und da klingt dieser Satz, du stellst meine Füße auf weiten Raum plötzlich in den Vordergrund. Nur sind wir Menschen tatsächlich schon reif genug, in unserer alltäglichen Lebensgestaltung diesen geschenkten Raum, diesen weiten Raum, in den uns Gott stellt, auch wirklich sinnvoll zu beschreiten. Auch da gibt uns schon der Ezechiel wieder einen kleinen Hinweis, wenn er sagt, macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Lasst das hinter euch, was belastet. Lasst das hinter euch, was an Schuld auf euer Leben gekommen ist. Aber wie macht man das? Wir können zwar mittlerweile Herzen transplantieren, aber die sind auch nur gebraucht. Wer kann sich ein neues Herz machen? Das haben die Menschen damals schon eingesehen, kein Mensch kann es. Und deswegen heißt im 51. Psalm zum Beispiel, schaffe du selbst, Gott, in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, einen gewissen Geist. Und Gott sagt, ja, ich will es tun. Ich will selbst dir ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich will dein steinernes Herz aus deiner Brust herausnehmen und dir ein fleischernes geben, ein fühlendes, ein mitfühlendes. Ich will meinen Geist, den Geist Jesu Christi in euch geben und Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten können. Nicht aus eigener Kraft und eigenem Wollen, sondern aus der Kraft, die er in uns einpflanzt. Er will unseren anscheinend, wenn ich so die Menschheitsgeschichte gucke, hoffnungslosen Herzschaden heilen durch eine wirklich ganz kühne Herztransplantation. Raus mit dem Stein der Eigensucht, raus mit dem Stein der Grausamkeit, raus mit dem Stein der Sturheit, sondern hinein mit dem neuen Herz der Liebe, die eigentlich Gottes grundlegende Eigenschaft ist. Und warum sitzen wir hier? Warum vergewissern wir uns eigentlich immer wieder, dass unser von Gott eingepflanztes Herz im richtigen Takt schlägt und dass es nicht verhärtet und nicht versteinert und verknöchert, weil wir uns immer wieder vergewissern dürfen und auch vergewissern müssen, dass Gott die Liebe ist, wer der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ganz egal, welche Trauben die Väter gegessen haben, ganz egal, ob die Zähne stumpf oder scharf sind. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. möchte mich herzlich bedanken für die Gaben am vergangenen Sonntag. Im Klingelbeutel waren 42 Euro eingelegt und in der Kollekte, die für den Lutherischen Weltbund bestimmt war, waren es 31 Euro. Beim Johannisfeuer wurden für die Musik beim Johannisfeuer 155 Euro eingelegt. Den Erlös aus dem gesamten Fest kann ich erst später abkündigen, wenn alles abgerechnet ist. Außerdem wurden für die Orgel 13 Euro gegeben. Vielen Dank auch für das, was Sie bereit sind, heute zu geben. Die Kollekte ist bestimmt für den Kirchenkreis Mecklenburg, der vor einigen Jahren noch eine ganze Landeskirche war, aber jetzt zur Nordkirche gehört. Es sind die gleichen Partner von früher, nur der Rahmenbegriff hat sich geändert. Herzlich einladen möchte ich zum Seniorennachmittag am Dienstag um 14.30 Uhr. Wie wir es besprochen haben, treffen wir uns am Hermannsbründle. Da ist es schön schattig. Bitte sagt es den anderen weiter, dass das so klappt. Bildet Fahrgemeinschaften. Wir haben auch Platz im Auto. Dann ist natürlich jetzt heute in einem Gottesdienst, in dem wir überhaupt nicht gesungen haben, schon fast Kontrastprogramm. Es wird eingeladen zur diesjährigen Probenphase des Gospelchores Hasberge. Dazu sind Sängerinnen und Sänger aus dem ganzen Dekanat Rückheim eingeladen. Und die Proben beginnen am kommenden Freitag, den 11. Juli um 18.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Königsberg, Steinweg 6. Diese Proben finden in der Regel immer Freitag statt, außer in den Schulferien. Konzerte sind zum Beispiel geplant am 25. Oktober um 20 Uhr in der Kirche in Marotz-Weisach, am 26. Oktober um 17 Uhr in Westheim. Wer Lust hat mitzusingen, ist herzlich eingeladen. Auch zum nächsten Gottesdienst möchte ich herzlich einladen, hier in der Nikolauskirche, am kommenden Sonntag, den 13. Juli, zur gewohnten Zeit um 9 Uhr und dann auch wieder, vermute ich mal schwer, mit der gewohnten Klangkulisse. Das Wort, das uns durch die Woche begleiten will, aus dem Lukas-Evangelium im 19. Kapitel. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lasst uns beten. Du großer Menschenhirte, wir danken dir, dass du die Verlorenen suchst, die Verwundeten verbindest und die Schwachen trägst. Wir danken dir auch, dass du dich den Bösen in den Weg stellst und die Widersacher deines Evangeliums nicht für immer gewähren lässt. Wir bitten dich darum, darüber zu wachen und Türen zu schließen und Türen zu öffnen. Hilf uns als Kirchen und Gemeinden, aber auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in deinem Reich, dass wir erkennen, durch welche Türen wir gehen sollen. Hilf uns, unseren Auftrag zu erkennen und ihn auch zu erfüllen. Lass uns nicht müde werden, zu glauben, zu hoffen und zu lieben. Wenn wir dennoch müde werden, dann stärke du uns mit deiner Kraft. Sei bei uns und unserer ganzen Gemeinde mit all ihren Gliedern. Hilf uns, einander wahrzunehmen und füreinander einzustehen als Schwestern und Brüder in Christus. Und erhalte uns die Freude am Christsein. Sei du von allen Seiten um uns und in uns mit deinem Schutz und Segen. Lass uns nicht abwehren von deinem Weg. Darum bitten wir dich, himmlischer Vater, im Namen Jesu Christi. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt.